teste jetzt mein Glück. Ich versuche mein Glück mit der Fernbedienung wieder. Schauen wir mal. Ah, die Ruth ist gleich bereit. Ja, ich habe eine Stärke und eine Schwäche. Die Stärke besteht darin, dass ich jetzt nicht an Daten und Tagen und so weiter hänge. Mir macht es nichts aus. Also mir ist es völlig egal, wenn man mir 3 Tage nach meinem Geburtstag gratuliert. Ich freue mich trotzdem. Ich bin nicht beleidigt, wenn das nicht exakt am 1. April der Fall ist. Danke, Estera. Ich bin nicht böse, wenn ich am Heiligen Abend im Nachtdienst bin und dann feiern wir halt einen Tag später. Oder ich meine, das machen wir jetzt mit der Anna nicht mehr so. Genau, so, ich schaue noch schnell, ob es funktioniert. Ja, es geht. Na bitte. Es wird schon langsam besser. Genau, und das hat den Nachteil, dass ich dann gewisse Daten so, kommen mir dann einfach nicht in den Sinn. Und ich habe eine wunderschöne Predigt schon fast fertig gehabt über den geplanten Text und hat mich der Heilige Geist einmal daran erinnert, hat gesagt, Moment, da war doch was. Heute ist kein Wochenende wie jedes andere, heute ist ein ganz besonderes Wochenende. Und es ist wichtig, dass wir uns diese Wochen, diese Feiertage begehen. Gott braucht das nicht, dass wir das machen. Aber wir brauchen es, damit wir uns immer wieder daran erinnern, wie viel Gutes uns Gott getan hat, wie beschenkt wir von ihm sind, wie was für einen liebevollen und wundervollen Vater wir im Himmel haben. Genau. Und das Thema der heutigen Predigt ist, welchen Unterschied macht der Heilige Geist? Was heißt es ganz praktisch? Und in der Bibel ist da mein Lieblingsapostel, und der ist deswegen mein Lieblingsapostel, weil er so der Stürmische ist, der es dann aber doch immer wieder nicht die Kurven kriegt und es immer dann wieder dann doch vergeigt, obwohl er es wirklich von Herzen will. Aber er schafft es nicht, er checkt es nicht, er versteht es nicht. Genau. Hoppsa. Ah, der ist stürmisch. So, Moment. Ha, jetzt. Genau. Mein bester Freund in der Bibel, der Petrus. Das sind die Sachen, die in Petrus passiert sind vor Pfingsten, bevor der Heilige Geist gekommen ist. Matthäus 14, Vers 28 steht da. Das ist die Szenerie, es ist ein Sturm, Jesus kommt ihnen auf dem Wasser entgegen, sie fürchten sich sehr schrecklich, glauben, da ist irgendein Geist unterwegs. Und dann merken sie, dass es Jesus ist und dann sagt Petrus zu Jesus, Herr, wenn du es bist, befiehl mir über das Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagte, komm. Der Jesus ist da nicht so. Wenn wir ihm um verrückte Dinge bitten, dann gibt er uns die wirklich und gern. Weil er damit verherrlicht wird und weil seine Macht und Größe damit daran sichtbar wird. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war. Dabei kam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Er wollte so gern glauben, aber in Anbetracht der äußeren Umstände hat er einfach die Kurven nicht gekriegt. Hat er sich gedacht, was mache ich da? Was zum Geier? Ich stehe am Wasser, der Sturm, die Wellen. Und dann ist er untergegangen. Ja. Eine andere Sache ist, genau, die 12 waren Meister darin zu diskutieren, wer ist der Größte unter ihnen, und er hat da fest mitgemacht. Er war da nicht, er war da fest mit dabei. Lukas 9, Vers 46 ist eine Stelle. Das ist nachdem Jesus den Petrus, Johannes und Jakobus da auf diesen Berg erschienen ist und plötzlich strahlend hell war und Mose war da und Elia war da und ein Gottes Stimme hat gesprochen aus der Wolke. Und dann gehen sie runter und der Dienst geht, der Alltag des Dienstes hat sie wieder und sie fangen schon wieder zum Diskutieren an. Die Jünger stritten darüber, wer von ihnen der Wichtigste war. Lukas 9, 46. Und dann ist Jesu Reaktion darauf, dass er auf die Kinder verweist und sagt, wenn ihr nicht so einen Glauben habt wie die Kinder, dann wird's nichts. dann kommt ihr nicht in Gottes Reich hinein. Das heißt für mich heute, hier und heute, dann werdet ihr, das Reich Gottes ist ja die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir mit Vollmacht von Jesus erzählen können, dass wir mit Vollmacht übernatürlich wirken können durch den Heiligen Geist, ja. Und da braucht es diesen Kinderglauben dazu auf gewisse Weise. Lukas 22, 24, schon wieder, wortident. Die Jünger begannen darüber zu streiten, wer von ihnen der Wichtigste war. Das war vor der Kreuzigung. Jesus verweist darauf, an dieser Stelle darauf, dass derjenige der Größte ist, der bereit ist, sich allen anderen unterzuordnen und ihnen zu dienen, so wie er das selber dann kurz darauf gemacht hat. Jesus hat keine 10.000 Engel herbeigerufen, wie ihn die Römer und die Juden verhaftet haben, sondern er hat das Ertragen auf sich genommen. Petrus sagt, und wenn ich wäre für dich in den Tod gehen, wenn es darauf ankommt. Die meisten von euch kennen das und wissen, was dann geschah. Ich meine, man muss dem Petrus eines zugute halten. Er war wahrscheinlich, das ist nicht hundertprozentig sicher, weil der Text uns keinen Hinweis darauf gibt, aber wahrscheinlich war er der Einzige, der da mit hinten nach sich irgendwie nachgeschlichen hat, wie sie Jesus in den Palast des Hohepriesters, wo er dann geführt gebracht haben, wo er dann verhört wurde, und er war da draußen so im Vorhof, ja. Aber was passiert dann? Er kriegt es, als ihn die Leute ansprechen, kriegt das mit der Angst zu tun. Matthäus 26, 74, da legte Petrus einen Schwur ab. Ja, das war keine Kleinigkeit damals. Da legte Petrus einen Schwur ab und Gott soll mich strafen, wenn ich lüge. Ich kenne diesen Menschen nicht. Im selben Moment kräht er ein Hahn. Jetzt stellt euch einmal davor, was das mit einem Menschen macht. Wenn er weiß, ich habe zuerst so groß goschert und jetzt verfluche ich mich mehr oder weniger selber, weil ich gelogen habe. Ja. Und das Orge für mich ist, dass selbst nach der Auferstehung in der Apostelgeschichte haben sie es noch immer nicht verstanden, worum es Jesus eigentlich geht. Weil bevor Jesus, das war unmittelbar, bevor Jesus dann in den Himmel hinaufgehoben worden ist und verschwunden ist vor ihren Augen, ja, fragen ihn die Apostel noch, Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Sie haben immer noch geglaubt, Jesus geht um dieses weltliche Königreich Israel. Und sie haben nicht verstanden gehabt, dass Jesus um etwas viel, viel Größeres geht. Nämlich dieses Reich Gottes, das in uns ist und in jedem von uns ist und das wir überall in die ganze Welt hinaustragen können. In der Kraft des Heiligen Geistes. So, und dann schauen wir uns an was nach. Nach Pfingsten passiert. Da stellt sich der Petrus vor die höchste jüdische Religionsbehörde. Ich meine, der wird da quasi sozusagen vom Erzbischof und ich weiß nicht wem allen vorgeladen. Von der Glaubenskongregation oder so. Und verhört und befragt. Wir sind in der Apostelgeschichte Kapitel 4. Das ist nach diesem spektakulären ersten öffentlichen Wunder, wo Petrus zu dem Gelähmten an einem der Tempeltore sagt, steh auf und geh herum. Und die Leute waren fassungslos. Sie haben gedacht, was passiert da? Was ist da los? Weil das so unerhört war, ja. Und dann heißt es im Kapitel 4, Vers 13, die Ratsältesten wunderten sich, wie unerschrocken Petrus und Johannes auftraten. Dabei waren sie doch keine Gelehrten, sondern einfache Leute. Dieser Petrus, der vorher den Schwanz entzogen hat, wenn es brenzlig worden ist, der stellt sich da einfach hin. Ja. Und ein paar Verse später, als sie ihm dann verbieten, über Jesus zu predigen, dann sagt er ihnen ganz locker flockig, entscheidet selbst. Ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Wir können doch nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Auf einmal stellt sich der hin, dieser Petrus, der vor einer Sklavin in die Knie gegangen ist, stellt sich auf einmal hin vor den höchsten Würdenträgern des damaligen Judentums und sagt ihnen, ja, es ist schön, wenn ihr uns das verbieten wollt, aber wir können nicht. Wir müssen das erzählen, weil das ist die Wahrheit, das ist so geschehen und wir werden nicht aufhören. In Kapitel 5, Vers 29, da werden sie wieder vorgeladen, sagten Petrus und, heißt noch einmal, Petrus und die anderen Apostel antworteten, das ist so diese berühmte Bibelstelle, wo es heißt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und der Petrus, der mit den anderen fest gestritten hat, offensichtlich immer wieder, wer jetzt der Größte, der Beste, der Wichtigste und der Tollste unter den Zwölfen ist, der stellt sich dann nach diesem Heilungswunder hin, Apostelgeschichte 3,12, und sagt, ihr Leute von Israel, worüber staunt ihr, was starrt ihr uns so an, dass er umherlaufen kann, also der Gelähmte, der gerade dem Moment geheilt wurde, haben wir nicht aus eigener Kraft bewirkt oder weil wir ein frommes Leben führen. Merkt ihr den Unterschied? Da ist keine Spur mehr von, ich will der Beste, Größte, Schönste sein. Da ist nur mehr, Jesus ist der Beste, Größte, Schönste. Und die für mich eindrücklichste Veränderung im Charakter von Petrus wird für mich sichtbar, wie er und andere das erste Mal ausgepeitscht werden, weil die religiösen Führer neidisch auf den Erfolg der Apostel waren. Die hat der Neid gepackt, die haben gesehen, da passieren Wunder über Wunder, alle rennen denen nach, uns nicht mehr, das geht so nicht, weil wir sind die wahre Religion, wir sind die wahren Juden. Und wer sind die da, die diesen Verrückten da hinterher rennen? Ja, das war ihre Motivation. Und was passiert dann? Sie riefen die Apostel wieder herein und ließen sie auspeitschen. Dann verboten sie ihnen, künftig öffentlich zu sprechen und sich dabei auf den Namen Jesus zu berufen. Schließlich ließen sie die Apostel frei. Als die Apostel daraufhin den jüdischen Rat verließen, waren sie empört, gekränkt, zutiefst betrübt. Nein, als sie den jüdischen Rat verließen, waren sie froh gestimmt. Die sind gerade auspeitscht worden, ja? Denn sie betrachteten es als Ehre, für den Namen von Jesus beschimpft und beleidigt zu werden. Unbeirrt lehrten sie Tag für Tag im Tempel und in den Häusern. Und sie verkündigten die gute Nachricht, dass Jesus der Christus ist. Und das ist für mich, das macht mich immer wieder betroffen. Weil es mich so wenn ich mal denke, wir sind so schnell beleidigt, ja, wenn Christen irgendwelche Einschränkungen erfahren, wenn dann, was weiß ich, irgendwelche Gesetze beschlossen werden, wo wir Angst haben, dass uns das die Freiheiten nimmt und so, ja, wie reagieren wir dann? Dann ist da oft, spüre ich oft Angst, Ärger, Wut, Rebellion und diesen ganzen Geschichten, ja. Die haben das viel lockerer genommen. Die sind auspeitscht worden, die sind bedroht worden und. Ich meine, der Paulus hat noch viel mehr an Misshandlungen und Folter und Verfolgung und so weiter erlebt. Haben sie sich davon beeindrucken lassen? Nein. Weil sie gewusst haben, es geht um so viel mehr. Und das, was mit meinem Körper passiert, ist so unwichtig im Endeffekt. Ich bin so, es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Es geht nicht um mein Wohlbefinden, sondern es geht darum, dass Jesus den Menschen bekannt gemacht wird und dass sich sein Reich ausbreitet. Und für mich ist eben der wichtigste Punkt, und ja, die Apostelgeschichte berichtet von spektakulären Wundern, die passiert sind, dass die Leute, die neben Petrus die Kranken hingelegt haben, damit sie gesund werden, wenn nur sein Schatten drauf auf sie fällt, ja. Also so stark war die Kraft des Heiligen Geistes da. Aber für mich ist das entscheidend, das ist super. Ich liebe das und ich wünsche mir das, ja. Aber der wichtigste Punkt ist, was hat sich im Herzen von Petrus drinnen verändert? Ich glaube, der Petrus war nachher noch immer derselbe Mensch, leidenschaftlich, feurig und so weiter, ja. Aber Gott hat ihn in seinem Herzen zutiefst verändert, sodass er seinen ganzen, alles, was er Gott in ihn hineingelegt hat, auf eine völlig neue und andere Art und Weise leben konnte. Ja. Und ich glaube, das ist das Geschenk, das Gott für uns hat und das der Heilige Geist für uns hat. Ich möchte euch noch, es gibt ein schönes Buch, das kann ich euch empfehlen, das heißt 2000 Jahre, ist auf Englisch, 2000 Jahre charismatische Christenheit. Das ist ein spannendes Buch. Viele Menschen bei uns glauben ja, dass so diese ganzen Wunder und die Kraftwirkungen und so weiter, dass das so angefangen hat mit der Pfingstbewegung vor 100 Jahren, damals 1906 bis 1908 war das in Chicago, in einer ziemlich miesen Gegend. In einer ist da plötzlich die Kraft des Heiligen Geistes gekommen, ist halt durch alle Medien gegangen damals und so weiter, ja. Aber das war nicht neu. Ihr seht einen sehr provokanten Satz. Hat Martin Luther die Vineyard vorweggenommen? Ich sage euch, warum ich das hinschreibe. Es gibt einen, da es hat ein Zeitgenosse von Martin Luther war Johannes Mathesius. Der hat Luther-Historien verfasst und das waren sind bis heute die wichtigsten Aufzeichnungen. Auf die greifen alle zurück. Wenn sie wer eine Luther-Biografie schreibt, greift auf den Burschen zurück und auf das, was er niedergeschrieben hat. Und der schreibt: Mit vielen zuverlässigen Prophetien bestätigte er Martin Luther seine Lehre. Er hatte also offensichtlich eine prophetische Gabe und hat die auch gelebt. Ja. Luther hat auch für Kranke gebetet und Dämonen ausgetrieben. Er schreibt selber, es ist oft geschehen und geschieht immer noch, dass Teufel im Namen Jesu Christi ausgetrieben werden. Auch sind durch die Anrufungen seines Namens, also von Jesus, und Gebet Kranke geheilt worden. Das war offensichtlich damals nichts Ungewöhnliches zur Zeit von Luther. Und dann war noch etwas, noch eine Parallele. Martin Luther hatte überhaupt keine Scheu, zeitgenössische Musik zu verwenden. Manche kriegen die Krise, wenn in einem Gottesdienst eine elektrische Gitarre gespielt wird. Ja, genau. Das war ja ganz anders. Ne? Der Martin Luther hat Wirtshauslieder und Gassenhauer genommen und ihnen einen neuen Text verpasst und daraus geistliche Hymnen gemacht. Ja. Also das war für mich irgendwo, mich hat das irgendwie so, hallo, Martin Luther war fest im Wort Gottes verankert. Er hat die Geistesgaben ganz auf eine ganz normale Art und Weise ausgeübt und die Musik und Anbetung waren ihm total wichtig. Das ist eigentlich das Gleiche, was 500 Jahre später dann in Kalifornien durch John Wimber ins Leben gerufen wurde. Ich meine, das ist jetzt nur, ich schreibe das jetzt nur so dahin, ich will da jetzt keine, bitte fangt jetzt nicht zum Diskutieren und zum Streiten an drüber. Ja, man kann das so sehen, man kann es auch anders sehen, aber ich lasse das einfach einmal so stehen. Und es gab immer wieder auch weitere charismatische Bewegungen. Die Wiedertäufer zum Beispiel, die wollten die Geistesgaben einfach leben und denen wurde vorgeworfen, dass sie nicht in die Kirche, in den Gottesdienst gehen. Und die haben darauf ihren Gang entgegnet. Sie haben gesagt, ja, wir gehen dort deswegen nicht hin, weil wir dort nicht die Gaben des Geistes, die im 1. Korinther 14 drinnen stehen, frei leben dürfen. Deswegen machen wir unsere eigenen Versammlungen und kommen nicht zu euch. Ja. In den Anfängen der Quäkerbewegung, das war nichts anderes, da sind die ganz die gleichen Kraftwirkungen beschrieben worden, die man 350 Jahre später mit der Pfingstbewegung, eben damals in der Azusa Street, wieder so spektakulär gekommen sind. Die waren da Teil davon. Habt ihr gewusst, dass beim Graf Zinzendorf das auch passiert ist? Am 10. August 1727 hat es eine Ausgießung des Heiligen Geistes gegeben. Und die wurde genau gleich beschrieben wie heute. Ja, da sind die Leute zu Boden gegangen, haben gelacht, haben sich herumgewälzt und so, ja. Haben komische Laute von sich gegeben. Das darf man unter den gewissen Kreisen heute gar nicht laut sagen, ja, aber es ist einfach eine historische Tatsache, ja. Der John Wesley war auch einer, wo das so war, ne? Da gibt es einen Bericht von einer Erweckung in einer anglikanischen Pfarre in Everton, wo ein gewisser John Berridge damals Pastor war. Ganz das Gleiche. Kraft des Heiligen Geistes, Menschen gehen zu Boden, fallen auf die Knie, weinen, lachen. und so weiter, ja. Und dann gab es auch in den USA von 1726 bis 1550, Entschuldigung, und von 1800 bis 1840 gab es zwei große Erweckungsbewegungen. Und das erklärt uns auch, warum die USA bis heute viel stärker christlich geprägt sind als Europa oder als wir in Österreich. Während bei uns die Gegenreformation war, war in den USA Erweckung. Das macht ein bisschen einen Unterschied, wenn man es geschichtlich zurückschaut. Das ist kein Hindernis, dass heute nicht bei uns dasselbe passiert, ja. Gott ist größer. Gott steht da drüber und er kann jederzeit, ja. Aber es zeigt uns ein bisschen, es ist schon gut, wenn wir ein bisschen die geschichtlichen Hintergründe verstehen, ja. Und ja, damals, wie die Pfingstbewegung ganz neu war, es war nicht alles gut, es war nicht alles gesund, es war nicht alles vernünftig, was und wie es gesagt, gelehrt und praktiziert wurde, das ist richtig. Das ist immer so. Aber im Kern ist dort nichts passiert, was nicht schon quer durch die Kirchengeschichte seit Jesus immer wieder passiert ist. Ich gehe jetzt nicht noch weiter zurück, auch es gibt noch frühere Beispiele durchaus, aber sonst stehe ich in 10 Minuten immer noch da und eigentlich ist das jetzt nicht das Hauptthema für heute. Ja, und das Interessante ist, dass die Pfingstbewegung heute die zweitgrößte Gruppe an christlichen Kirchen darstellt. Die größte sind nach wie vor die katholische Kirche, aber danach kommt die Pfingstbewegung. Und das ist, warum ist das so? Es geht nicht um besser oder schlechter, aber wir wollen ja auch sehen, was Gott uns für Stärken mitgegeben hat und uns dessen bewusst sein und die dankbar annehmen und weiterführen, ja. Und was dahinter steht, ist einfach, dass in der Pfingstbewegung, also wir gehören ja da auch dazu, wir stehen ja in der Tradition dieser charismatischen, pfingstlerischen, wie auch immer man das jetzt nennt, Bewegung, ja. Weil bei uns wird nicht nur der Kopf bedient. Es ist wichtig, die Botschaft von Jesus kann man intellektuell absolut rechtfertigen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Also man muss kein geistiges Nackerbatzel zu sein und man muss seinen Verstand beileibe nicht an der Garderobe abgeben, um Jesus zum Glauben. Im Gegenteil. Ich denke mir immer wieder, man muss ganz schöne Widersprüche runterschlucken, wenn man nicht an Jesus glaubt. Aber das ist meine Überzeugung. Andere sehen das anders, ne? Und darüber zu streiten, ist jetzt nicht so sinnvoll immer. Ja. Aber jedenfalls, was es noch braucht, es braucht einfach auch die Kraft des Heiligen Geistes. Es braucht... Und warum braucht es die Kraft des Heiligen Geistes? Die braucht es nicht deswegen, damit wir als Christen glücklich sind, weil tolle Dinge passieren. Darum geht es überhaupt nicht. Ja? Und dass dann alle schauen, weil der Heilige Geist so stark ist, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass Menschen von Gottes Kraft berührt werden. Dass Menschen durch den Heiligen Geist erleben, dass Gott real ist. Es gibt diesen wunderschönen Bibelvers in der Apostelgeschichte, Kapitel 14, Vers 3. Der Johannes und Barnabas waren da unterwegs und sind auch, wie immer, wo sie hingekommen sind, immer wieder angefeindet worden. Ich glaube, es gibt keinen Ort, wo ihnen das nicht passiert ist, dass sie nicht angefeindet wurden. Und dann steht im Vers 3, nachdem beschrieben wird, welche Schwierigkeiten sie dort hatten, steht dann, im Vertrauen auf den Herrn verkündeten sie unerschrocken die Botschaft von der Gnade Gottes. Und der Herr bestätigte die Botschaft, indem er durch Paulus und Barnabas Zeichen und Wunder geschehen ließ. Und darum geht's. Der John Wimber hat gesagt, wenn man nur die Botschaft bringen, dann ist das nur die halbe Botschaft. Nur das Evangelium alleine ist wichtig und notwendig, aber es ist zu wenig. Es gibt so viele Botschaften. Wir werden heute zugemüllt mit Information, wenn wir nicht aufpassen und uns nicht wirklich strikt abgrenzen. Und das gelingt uns meistens nicht so gut. Manche können das. Mir geht's da so wie vielen von euch wahrscheinlich. Mir gelingt das nicht immer. Obwohl, ich wäre besser. Ich lerne. Ja. und lass mich dann nimmer mehr so verrückt machen, wie mir das früher oft passiert ist, ne? Von irgendwelchen Nachrichten und so weiter, ja. Aber es geht darum, wenn Menschen Gottes Kraft erleben, wenn die Botschaft verkündigt wird, ja, wenn das Hand in Hand geht, dann fallen intellektuelle Einwände. Wenn ich sage es andersherum, wenn eine kritische Person Gottes Kraft und Gegenwart erlebt, nämlich wirklich erlebt, dann fallen sämtliche intellektuellen Einwände blitzartig in sich zusammen, weil die Person da spürt, da ist eine Kraft dahinter. Das sind keine leeren Worte. Das ist mehr als eine Philosophie, als irgendein Denksystem, als irgendein ich weiß nicht was. Da ist eine Kraft dahinter, die viel, viel größer ist, die viel, viel stärker ist und die viel, viel tiefer geht. Ja. Und im Endeffekt muss es, wenn man jetzt in der Kirchengeschichte zurückschaut, dass so etwas wie der Atheismus überhaupt entstehen hat können, das war nur deswegen möglich, weil wir etliche Jahrhunderte eine Kirche hatten, in der von der Kraft des Heiligen Geistes nichts zum Sehen und zum Erleben war, nur sehr, sehr wenig. Es war eine Kirche, die nicht, ich sage nicht, ich bin mal überzeugt, es sind immer wieder Dinge passiert in der Kirche, ja, ganz bestimmt. Aber die Kirche war nicht zutiefst geprägt davon, das war nicht das Markenzeichen der Kirche, ja. Und dass sich dann Menschen enttäuscht abwenden, ist ja nur logisch. Weil wenn ich da eine Botschaft habe, eine Philosophie und eine Kraft dahinter, dann ist die austauschbar. Aber wenn ich spüre, dass da Gottes Kraft dahinter ist, dann macht das den entscheidenden Unterschied. Und mir macht das große Hoffnung. Also ich glaube, wenn ich jetzt so zurückblicke, was Gott so über die Jahrhunderte tut, dann glaube ich schon, dass wir heute in einer Phase leben, wo wirklich Gott durch den Heiligen Geist und durch die Kraft des Heiligen Geistes einen ganz neuen Schwung in seine Kirche hineinbringen möchte. Und dass wir Teil davon sind. Und das zeigt mir, dass das nicht von uns letztlich Gottes Plan ist und nicht unser Plan. Dass wenn der Heilige Geist mit seiner Kraft ist, dass das nicht etwas ist, das wir herbeireden, damit wir irgendwie emotional gepusht werden oder so, wie es manchmal vorgeworfen wird, sondern dann ist das etwas, was Gott will, was sein Plan ist. Und warum will er das? Weil er möchte, dass Menschen gerettet werden, weil er möchte, dass Menschen berührt werden. Das Ziel ist immer, dass sich das Reich Gottes ausbreitet. Und Reich Gottes, das ist jetzt so ein christliches Schlagwort. Im Endeffekt heißt das ganz praktisch, dass ich in meinem persönlichen Umfeld, dass ich so lebe, dass sich durch mich Liebe, Frieden, Heilung, Wahrheit und Gerechtigkeit ausbreiten. Ja. Das ist Gottes Auftrag an mich. Das heißt, Reich Gottes zu leben. Liebe, Frieden, Wahrheit, Heilung, Gerechtigkeit. Befreiung gehört für mich zur Heilung dazu, deswegen habe ich das jetzt nicht extra Ja. Und das ist mein Auftrag. Dazu bin ich aufgefordert. Mein Job ist es, diese Dinge in meinem persönlichen Umfeld auszubreiten, in meiner Familie, unter meinen Nachbarn, unter meinen Arbeitskollegen, den Menschen, denen ich auf der Straße begegne. Ja, und das Ganze mit der Kraft des Heiligen Geistes, das heißt, unter seiner Führung, das heißt, dass da auch übernatürliche Dinge ein ganz normaler Teil davon sein sollen. Weil nur das letztlich, glaube ich, heutzutage den Unterschied machen kann. Weil ich werde es nie vergessen, wenn wir auf der Straße waren, wir haben vom Himmel hören, kennen ja viele von euch, nicht, wo man da drei Bilder aus, da hängt so eine Riesenwäscheleine mit vielen verschiedenen Bildern, irgendwelche, wurscht, ja, ganz verschieden. Und dann sucht man drei Bilder aus Und dann legt man den Menschen diese Bilder vor und die Person, der du das Bild hinlegst, die kriegt solche Augen, weil die das nicht packt, dass eine wildfremde Person, die sie noch nie zuvor in ihrem Leben gesehen hat, ihr ein Bild unter ihr die Nase hält, die etwas ganz tief drinnen in ihr berührt. Ja, zum Beispiel. Vom Himmel hören ist nicht nur schöne Bilder herzeigen. Da kann Gottes Kraft genauso wirken wie durch ein Heilungsgebet. Ja. Wie kommen wir dorthin? Habe jetzt noch, das muss ich schauen. Ja. Was kann ich dafür tun? Kann ich was dafür tun? Geht das überhaupt? Oder sind wir da ganz und gar, kann das nur Gott auf souveräne Art und Weise tun? Und jetzt kommen die gleichen Sätze wie immer. Zeit mit Gott verbringen, Zeit in seiner Gegenwart verbringen. Wenn ich Zeit in Gottes Gegenwart verbringe, wurscht in welcher Form, Anbetung, Bibel lesen, Gebet, dann macht das was mit mir. So gut es mir möglich ist. So gut es mir hier und jetzt möglich ist. Ja. Wir sind nicht immer so in der Überfliegerstimmung, das ist schon klar. Ja. Aber auch wenn ich mich, wenn es mir gerade nicht gut geht, wenn ich gerade durch eine Krise gehe, schmerzvolle Dinge in mir arbeiten und so weiter, kann ich trotzdem in Gottes Gegenwart gehen. So gut es mir möglich ist. Die Anna hat mich gerade gefragt, wollte mich, ich erkläre es jetzt von vorne, nicht? Dieses Bild von den Spuren im Sand, das kennt ihr vielleicht nicht, wo eine Person ein Bild sieht, da sind zwei Spuren und dann ist manchmal nur eine und dann sind wieder zwei und dann nur eine und das ist dann so ein Dialog mit Jesus, wo Jesus zu der Person sagt, schau, ich bin immer bei dir gewesen, ja. Und dann sagt diese Person, der Mensch, ja, sagt ihm, aber was ist da? Da war ich ganz alleine. Da habe ich nichts von dir wahrgenommen. Wo warst du da? Und wo Jesus sagt, naja, schau, in den Zeiten gibt's deswegen nur eine Spur, weil ich dich da getragen habe, ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Man kann auch sagen, ja, das ist jetzt wieder so ein billiger, frommer Spruch, ja, und hin und her, ja. Aber es ist doch eine tiefe geistliche Wahrheit dahinter. Und die Sache ist die, wenn ich diese Zeit in Jesus investiere, in Gottes Gegenwart, ja. Es können auch praktische Dinge helfen. Wie gesagt, wenn ich großzügig bin, auch mit meiner Zeit und mit meinem Geld, auch mit dem Geld, dann hilft mir das, wegzuschauen von mir selber. Und wenn ich fähig wäre, wegzuschauen von mir selber, wäre ich fähig, meine Mitmenschen wahrzunehmen und Gott auch besser wahrzunehmen. Weil ich dann nicht mehr nur das in diesem Kringelspiel, ich will, ich möchte, ich wünsche mir und so weiter. Ja. Ich kenne das gut, ich habe ein Hobby. Und wenn man ein Hobby hat, bei mir ist das Radlfahren, da kann man viel Geld investieren. Gewand, Schuhe, Handschuhe, Helm. Ja, das neue Rad, das ist drei Nummern zu groß. Also da muss ich sparen, das ist klar. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber schaue, wenn ich großzügig bin und einmal Geld weggebe, weil ich weiß, andere brauchen es nötiger und ich brauche jetzt nicht dringend was Neues, einen neuen Helm, weil ich habe einen, ja. Oder was auch immer, ja. Dann hilft mir das. Dann tut mir das in Wirklichkeit gut. Oder wenn ich für andere da bin, das geistliche Fachausdruck dafür ist dienen, ja. Einfach für andere da sein. Irgendwem helfen und so, ne? Es hilft auch. Holt mich auch raus, merke ich immer wieder. Holt mich raus aus dieser, ich drehe mich nur um mich selber. Tut richtig gut, ja. Und die Sache ist die, es gibt da so ein Spannungsfeld. Und John Wimber hat da was sehr, sehr Kluges gesagt. Er sagt, da geht es ums geistlichen Kampf. In seinen Vortrag gibt es eine Vortragsreihe über geistlichen Kampf von ihm. Und dann sagt er, da den sehr, sehr klugen, dass er sagt, wir wünschen uns viel Autorität nach außen, ja, dass durch uns große Wunder passieren, dass die bösen Geister wusch abmarschieren, dass Menschen zack geheilt werden und so, ja. Aber dann sagt er was, und mich hat das sehr getroffen, weil ich weiß, dass ich da noch nicht so gut bin, weil er sagt, du kannst dir nicht erwarten, dass Gottes Vollmacht durch dich nach außen hin auf ganz, ganz starke Weise wirksam wird, wenn nicht Gottes Vollmacht an deinem Leben und an deinem Charakter nicht sichtbar wird, ja. Das heißt, wenn ich immer noch geprägt bin von meinen Verletzungen, von meinen alten Mustern, wenn ich von meinen alten Wunden ferngesteuert bin, ja, oder weil ich es halt nicht anders gelernt habe und dann nicht liebevoll reagiere und nicht freundlich und mich nicht zurücknehme und nicht den anderen wichtiger nehme als mich selber und nicht verzichten kann, weil ich es haben will, ja. Wenn Jesu Vollmacht und Autorität auf die Art und Weise nicht an mir selber sichtbar wird, ja, dann kann es auch nicht nach außen hin wirken. Und wenn es doch wirkt, dann wird es meistens kein gutes Ende nehmen. Das sind dann die großen Namen, die dann so schnell, ich habe selber so eine Person kennengelernt, die hat unglaubliche Vollmacht gehabt, die hat in Rumänien, war Gottes Kraft so stark wirksam durch die Person, da sind Stadien voll gewesen, ja. Aber hat keine Begleitung, war keiner da, der ihn begleitet hätte und so weiter und so fort. Und dann ist das alles zerbröselt. Und das ist so schade, das soll nicht sein. Und es ist schade, wenn hochbegabte Menschen auf die Art und Weise scheitern. Das ist ein großer Verlust. Und das soll nicht so sein. Aber eben je mehr Jesus an mir sichtbar wird, und an meinem Leben und an meinem Wesen sichtbar wird, umso mehr Vollmacht und Autorität kann ich dann auch auf eine gute Weise nach außen hin ausüben. Und das heißt jetzt nicht, macht's nichts. Ihr seid eh noch, solange du so bist, kannst du eh nichts erwarten. Na, dann bete ich gar nicht für ihn, dann lasse ich es lieber gleich bleiben oder so. Nein, das soll man nicht machen, ja. Was denn? Ja, genau, im Vertrauen auf den Herrn. Das ist der Schlüssel. Und das ist auch dieses Spannungsfeld. Wir werden nie Gottes Maßstäben genügen. Wir werden immer unperfekt sein. Wir werden es immer wieder vermasseln, immer wieder scheitern, immer wieder Schuld auf uns laden, andere verletzen und so weiter und so fort. Aber Gott verwendet uns trotzdem. Ja. Es tut mir leid, ich wollte dich jetzt nicht frustrieren oder so, ja. Ich hoffe, ich habe das nicht gemacht. Es ist halt so dieses Spannungsfeld, wisst ihr? Einerseits zu wissen, ich werde nie perfekt sein und es ist okay, dass ich nie perfekt bin, ja. Aber auf der anderen Seite die Herausforderung anzunehmen, mich von Gott und von Jesus verändern zu lassen, damit ich ihm ähnlicher wäre, wisst ihr? Genau. Und damit möchte ich abschließen und ich möchte jetzt wirklich, genug der Worte, ich möchte jetzt einfach, dass wir uns einmal hinsetzen und ich möchte den Heiligen Geist einladen und ich habe eine große Bitte an euch und an mich selber auch, weil das fordert mich auch heraus, dass wir mal unsere ganzen Erwartungen, was hier passieren soll, wenn der Heilige Geist kommt, dass wir das einmal zur Seite legen. Dass wir mal zur Seite legen, was wir uns erwarten, wünschen und so weiter. Und dass wir uns einfach einmal öffnen und schauen, was passiert. Ja, Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass wir nicht gut genug sein müssen, dass wir nichts bringen müssen, dass wir nichts leisten müssen, Und Vater, ich lege dir jetzt dieses Spannungsfeld hin, dass du auf der einen Seite sagst, du bist in den Schwachen mächtig. Du verwendest uns so, wie wir sind. Es kommt auf deine Kraft an, nicht auf unsere Kraft. Und auf der anderen Seite, dass du uns herausforderst, wie in Jakobus zum Beispiel, wo es heißt, ein Glaube, der nicht im Leben, an dem, was ich lebe, an dem, was ich tue, sichtbar wird, ist tot. Und Heiliger Geist, ich bitte um Vergebung, wenn ich jetzt Leute entmutigt habe. Ich bete, dass du da kommst und die Dinge gerade rückst wieder. Heiliger Geist, du weißt, wir wünschen uns noch viel mehr von deiner Kraft und deiner Gegenwart in unserem Leben, in unserem Alltag. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dem Hunger begegnest. Ich bete, dass du dem Hunger und der Sehnsucht begegnest. Du weißt, wo jeder Einzelne steht. Ich bete, dass du wirklich jeden von uns da in diesem Raum in seinem Hunger und in seiner Sehnsucht begegnest. Und ich möchte euch segnen mit etwas, was Gott mir vor einiger Zeit gezeigt hat. Und ich hoffe, euch hilft es. Wo ich mal verzweifelt war und mir gedacht habe, zu Gott gesagt hat, ma, ich krieg's nicht auf die Reihe, ich scheitere so oft, immer wieder passiert mir das. Und wo Gott zu mir dann gesagt hat, das weiß ich eh. Aber weißt, worüber ich mich freue? Ich habe so eine Freude, dass es dir nicht egal ist. Ich freue mich so darüber, dass du dir Veränderung wünschst und das genügt. Du musst nicht perfekt sein. Aber wenn du die Veränderung wünschst, dann komme ich und hilf dir. Und ich bete, Heiliger Geist, dass diese verändernde Kraft jetzt wirksam wird. Hilf uns zu verstehen, wie geliebt wir sind. Hilf uns zu verstehen, in unserem Herzen drinnen. Ich bete, dass du uns das ins Herz hineinschreibst, dieses tiefe, tiefe Wissen, wie unendlich geliebt wir sind. Und diese tiefe, tiefe Sicherheit und Freude und Dankbarkeit darüber, dass uns vergeben ist. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die Jesus nachfolgen. Steht in Gottes Wort. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die Jesus nachfolgen. Jesus hat dich frei gemacht davon.
Und du darfst voller Liebe und Freude und Dankbarkeit seine Gnade annehmen.